Der langsame Satz aus Sergei Rachmaninows einziger Cellosonate, ich glaube, in der legendärsten Aufnahme, die man sich einfach vorstellen kann. Ja, und mein Interviewgast heute, der hat in seinem neuen Buch geschrieben, diese vier Töne, die da miteinander in beiden Instrumenten um Harmonie ringen, das sei Liebe. Und ich fand es so treffend, dass ich mich jetzt wahnsinnig freue, meinen Interviewgast zu begrüßen. Es ist Gabriel Juran. Hallo Gabriel Juran.
Hallo Herr Lengersdorf.
Ja, ich kündige Sie mal an als Philosophen, als Autor, als Kolumnisten, als preisgekrönten Social-Media-Spezialisten, als App-Erfinder, als bekennend Klassikliebende natürlich. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Schleichwege zur Klassik. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich Schleichwege? Warum nimmt man nicht die Autobahn? Das ist doch eigentlich einfacher, oder?
Ja, zumal ich eine direkte Auffahrt auf die Klassik-Autobahn eigentlich zu Hause hatte. Meine beiden Eltern haben im Radiosinfonieorchester Frankfurt, also heute HR-Sinfonieorchester, gespielt. Meine Mutter als Harfenistin, mein Vater als erster Solo-Cellist. Und das hätte mich eigentlich präparieren müssen, aber wie das so ist.
Die Auffahrt war gesperrt.
Also zumindest war sehr zähflüssiger Verkehr. Mhm. Da war schon ganz schön viel los. Und ich habe erst so als junger Erwachsener dann einen Zugang zur klassischen Musik gefunden, der, glaube ich, relativ untypisch ist, aber für mich sehr gut funktioniert hat.
Aber es ist auf jeden Fall der Zugang eines Menschen, der tief liebt die klassische Musik. Denn ich finde, was Sie über Rachmaninows Cellosonate da schreiben, das passiert auf wenigen Zeilen und es trifft es absolut. Das ist Liebe. Und dann steht in Ihrem Buch auf Seite 55, Sie möchten so gern, dass andere Menschen, die mit Ihnen klassische Musik hören, dass die das fühlen, was Sie fühlen. Aber es ist gar nicht so einfach. Wie macht man das?
Ja, es ist wahnsinnig schwer und ich bin auch noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum dieses Bedürfnis insbesondere beim Hören klassischer Musik so groß ist. Aber sicherlich war das einer der Antriebe für das Buch. Den Versuch, den ich in dem Buch unternehme, ist, mit Metaphern zu arbeiten. Da hat ein ehemaliger Chef meiner Eltern mich drauf gebracht. Der hat bei den unzähligen Proben für die Aufnahmen der gesamten Mahler-Sinfonien irgendwann mal gesagt, bei Mahler guckt selbst bei den schönsten Stellen immer der Teufel um die Ecke.
Das war Ilja Rüdenmahl, der Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters, ne?
Genau, ja. Und ich habe das, ne, ich war damals da 13, 14 Jahre, da irgendwann habe ich das mal mitbekommen. Ne? Da haben meine Eltern das weitererzählt beim Abendessen. Und da habe ich mir dann gedacht, interessant, also sowas ist möglich in Musik. Ja, ich kannte zu dem Zeitpunkt, wenn über Musik geredet wurde, aus dem Musikunterricht die Programmmusik und hatte auch später noch den Eindruck, die meisten Menschen, die sich nicht für klassische Musik interessieren, die sind an dem Punkt stehen geblieben, wo man ihnen gesagt hat, naja, in dieser Musik, da steht immer irgendwas für etwas anderes. Ja, wenn man Peter und der Wolf hört, dann muss da ein Peter drin sein und ein Wolf. Und das muss man irgendwie hören in der Musik. Und das ist dann so eine Entschlüsselungsaufgabe irgendwie. Und das fand ich nie so interessant oder überzeugend. Und in der Mahler-Sinfonie ist es nicht so einfach, immer zu sagen, das bedeutet dies und dies bedeutet jenes. Aber wenn man so eine Metapher hat, ich hatte den Eindruck, man hat mir so eine Brille gegeben, durch die man sich so ein Werk anschauen kann und die dann ermöglicht, einen ganz anderen Zugang dazu zu bekommen.
Ja, man sagt dann immer, die Klassik arbeite mit so Fachterminologie, das sei alles ziemlich elitär. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich ist es doch so, wenn ich in ein Fußballstadion gehe und ich befinde mich unter Ultras, die benutzen ja auch lauter Worte, die ich nicht verstehe. Warum fällt es den meisten Menschen trotzdem, trotz all dieser Codes, leichter Zugang zu Fußball zu finden, als zum Beispiel, sagen wir mal, zu einer Symphonie von Charles Ives?
Ich glaube, wenn ich mir anschaue, mit welchen Begriffen Fachleute über eine Sache reden, dann ist das natürlich immer erstmal eine Hürde. Man würde ja wahrscheinlich auch jemandem den Weg in den Fußball nicht über irgendwie komplizierte Strategieebenen, sondern dadurch, dass die Person selber mal einen Fußball in die Hand kriegt. Also auch da würde ich sagen, wir sind natürlich mehr Fußball ausgesetzt, als wir es mit der klassischen Musik wären. Das ist aber natürlich auch nur so eine halbgute Erklärung, weil Die Vermutung, dass man in einem Haushalt groß geworden sein muss, in dem klassische Musik irgendwie eine Rolle gespielt hat, damit man da später einen Weg reinfindet, die ist eigentlich durch die Forschung nicht belegt. Es sind irgendwie über 40% der regelmäßigen Klassikhörer im Erwachsenenalter, die keinen Bezug hatten zur klassischen Musik als Kind oder als Heranwachsende. Insofern, vielleicht ist es das auch nicht. Ich habe in dem Buch nicht versucht zu eruieren, warum es so schwierig ist oder warum es schwieriger ist als mit anderen Kunstgattungen oder mit dem Fußballspiel, sondern ich habe versucht nachzuvollziehen, wie ich es geschafft habe und habe das Wissen angewandt auf andere Musikstücke.
Ja, also als ich es in die Hand bekommen habe, habe ich auch zuerst gedacht, oh Gott, das ist schon wieder so ein Ratgeber. Diese Stücke müssen Sie unbedingt kennen, die 100 besten Klassikstücke. Aber dann habe ich es gelesen, habe ich festgestellt, das ist eigentlich so ein Spaziergang durch das Leben des Autors, also durch das Leben von Gabriel Joran. Und wir begegnen Ihnen einfach dabei, wie Sie immer noch über klassische Musik staunen. Über welches Stück haben Sie zum Beispiel zuletzt gestern nochmal gestaunt oder so? Was ist das letzte Stück, wo Sie dachten, boah, überraschend anders?
Überraschend anders vielleicht nicht, aber worüber ich gerade jetzt nach den Wahlen in den USA, wo ich mich jetzt quasi dran festhalte, ist die Tatsache, dass in den letzten 100 Jahren wahnsinnig viel musikalisch in den USA passiert ist. Und auch in dem, was man so im ganz erweiterten Klassikbegriff benutzt, das ist in den USA sehr spannend, sehr divers, sehr interessant gewesen. Man muss sich quasi daran erinnern, was für ein vielseitiges und vielschichtiges Land das ist, wenn man jetzt sich damit befassen muss, wer da jetzt schon wieder zum Präsidenten gewählt wurde.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann können wir uns daran festhalten, die USA, gerade die USA, haben eine derart diverse, vielfältige und auch wenig diskriminierende Musikkultur, dass das eigentlich Hoffnung gibt. Ich höre da so einen Gabriel Joran, der sagt, Musik kann uns vielleicht noch retten, oder ist das zu hochgegriffen?
Kann sie uns retten? Ich glaube nicht, weil wir haben als Deutsche schon mal gezeigt, dass wir gleichzeitig das Land der Dichter, Denker und der klassischen Musik sein können und trotzdem zu unfassbaren Verbrechen imstande sind. Insofern, die Hoffnung habe ich nicht. Aber wenn ich Trost brauche, wenn ich mich daran erinnern möchte, dass nicht alles schlecht ist in der Welt, dann hilft die Kunst und dann hilft natürlich die klassische Musik.
Und ich glaube, man findet im neuen Buch von Autor Gabriel Joran tatsächlich jede Menge Musikbeispiele, die es dann auch hinter QR-Codes gibt, die man sich direkt anhören kann beim Lesen des Buches, die genau das liefern können. Hoffnung, Trost und, das wage ich als Leser des Buches jetzt schon zu sagen, ganz viel Liebe zur Musik, zur klassischen Musik. Gabriel Joran, tausend Dank für das Interview hier in SWR Kultur Treffpunkt Klassik.
Vielen Dank.